Hallo und herzlich willkommen zum Bagdad Software Podcast. Heute ist Samstag, der 29. August 2009 und ihr hört die 13. Folge. Am Mikrofon, wie immer, Christoph Hofmann, aka Sicarius. Die Älteren unter uns kennen das vielleicht noch. Fröhlich haben wir im Urlaub den Film unserer Fotokamera vollgeknipst. Doch oh weh, nach dem Entwickeln stellt sich heraus, dass sich das meiste nicht gebrauchen lässt. Die Bilder sind unscharf, überall rote Augen. Und auch sonst sind die Personen irgendwie nicht richtig passend getroffen. Früher konnte man daran nichts mehr ändern. Im digitalen Zeitalter stehen jedoch selbst laienmächtige Bildbearbeitungsprogramme zur Verfügung. Mit denen lassen sich die Bilder nach Herzenslust bearbeiten. Das Ergebnis kann am Ende vom Original so weit entfernt sein wie der Mond von der Erde. Doch wo zieht man die Grenze? Muss wirklich jedes Fältchen unsichtbar sein? Wo liegt überhaupt der Reiz, ein Foto so stark zu bearbeiten, dass sich seine Aussage teils komplett verändert und uns eine komplett andere Realität vorspielt? Um die Antworten auf diese Fragen geht es in der heutigen Folge. Und dazu habe ich mir Daniel aka Jekyll Slavik eingeladen. Hallo Daniel, stell dich doch bitte den Hörern kurz vor.
Hallo, also ich bin Daniel, viele kennen mich auch von Bagdad Software als Jekyll Slavik. Und ich bin jetzt 21 geworden, gerade mein Abitur gemacht und Zivilienzeit hinter mir und fange jetzt im September bei einem namhaften Fotostudio in Frankfurt an, als Auszubildender. Und bin momentan eigentlich noch daran, im Anschluss daran, Computervisualistik in Koblenz studieren zu wollen.
Und damit ab ins Gespräch. Daniel, siehst du dich mehr als traditioneller Künstler oder unterscheidet sich die digitale Kunst zu sehr vom Malen auf einer Leinwand?
Also traditioneller Künstler würde ich sagen, bin ich nicht mehr. Ich habe zwar auf den klassischen Medien habe ich natürlich das Gestalten gelernt, aber in erster Linie habe ich mich jetzt zurzeit wirklich der Bildbearbeitung beschrieben, insbesondere halt der Fotomanipulation. Das bedeutet, dass ich halt erst Fotos habe und die im Nachhinein bearbeite. Das heißt, ich schaffe nicht von selbst etwas, nur digital.
Macht dir das mehr Spaß, irgendwas Bestehendes zu bearbeiten? Also ist das für dich deine weiße Leinwand?
Vom Spaß her, ich muss sagen, ich greife auch noch sehr oft auf nach Skizzenblöcken und sowieso kritzel ich jede mögliche Heftrandseite voll, die ich nur finden kann. Aber wenn ich wirklich etwas schaffen möchte, also richtig arbeiten möchte, dann ist mir der Computer die erste Wahl.
Nehmen wir doch als Beispiel mal das Bild von Alistair Campbell, das du zu einem Teaser zu meinem Speedrun-Report bei Gamers Global umgewandelt hast. Welche Veränderungen hast du daran vorgenommen?
Ja, also zuerst mal muss man sagen, dass Alistair Campbell so quasi das Verständnis, also das Bild eines typischen exzessiven Computerspielers ziemlich nahe bringt. Es ist jetzt nicht böse gemeint, aber er hat die typische Hautfarbe, die man als Kellerbräune bezeichnen würde. Und auch sonst ist er natürlich nicht so das Modeexemplar, das man auf der Straße höchstens trifft. Allerdings ist es natürlich kaum einer in Deutschland und deshalb habe ich einfach damit angefangen, dass ich erstmal so eine Art Make-up aufgetragen habe. Das bedeutet, ich habe versucht, seine Haut ein bisschen anzupassen, gesünder zu färben, bestimmte markante Gesichtszüge habe ich die Schatten tiefer gelegt, ich habe sein Hemd versucht ein bisschen zu entknittern und insgesamt so sein gesamtes Auftreten erstmal gepflegter aussehen zu lassen und danach eben auch noch ein bisschen mehr.
Und warum hast du dir das angemaßt, quasi eben die Kellerbräune wegzunehmen?
Im Grunde habe ich es als meine Aufgabe verstanden, in dem Moment, als ich das Bild vorliegen hatte, dass ich wollte, dass er ein ganz normaler Mensch ist. Dass die Spanne zwischen seinem Hobby, was durchaus außergewöhnlich ist, und dem Bild, was man zuerst von ihm sieht, dass die eben weiter auseinander geht. Im Grunde glaube ich, dass dieser Mensch natürlich genauso, sag ich mal, normal ist wie der Durchschnittsspieler in Deutschland auch. Aber hätte man ihn komplett weiß gelassen, was er auch wirklich ist, oder hätte man seine Kleidung noch mehr zerknittert, dann hätte man eventuell den Verdacht gehabt, dass es einfach so natürlich ist, dass es ein Mensch ist, der sowieso 20 Speedruns hat.
Also wolltest einfach versuchen, den Stereotyp aus dem Originalbild rauszunehmen?
Genau.
Was hast du an dem Bild noch verändert, außer an Alistair Campbell selbst?
Außer an Alistair Campbell selbst habe ich natürlich den Hintergrund verändert. Ich habe Teile von der Wand habe ich genommen und mehrfach wieder eingefügt. Also es ist eigentlich nur Kleinigkeiten, wo irgendwelche Ritzen sind oder so, damit nicht abgelenkt wird vom Gesamtbild. Und ich habe dann im Hintergrund dieses Bild von Samus Aran, der Hauptdarstellerin von Metroid Prime, das Spiel, zu dem er den Speedrun gemacht hat, genommen und es einfach mit dem Gaußschen Weißzeichner bearbeitet, dass eben wirklich nur die wichtigsten Elemente rauskommen, dass man quasi die Figur als Symbol für das Spiel an der Wand sieht. Und ich habe dann die Farben verlaufen lassen, mit dem Hintergrund multipliziert, damit man sieht, dass es wirklich noch so auf dieser Wand gedacht sein soll. Dieser Effekt ist im Prinzip so, als wenn es ein Braille-Logo wäre. Und genauso habe ich das dann mit dem richtigen Speedrun-Logo auf der linken Hälfte des Bildes auch gemacht. Die Symbolik hinter Samus Aran ist so gedacht, dass quasi Alistair in dem Moment, als er an die Wand lehnt und hinten dran Samus Aran in der Wand drin ist, dass dies ineinander übergeht. Dass die Spielewelt quasi in die wirkliche Welt mit hineingezogen wird.
Wo ist für dich Schluss, wenn du so ein Bild vor dir hast? Wann ist für dich genug daran verändert?
Insgesamt muss ich sagen, dass ich persönlich ein Mensch bin, der dieses Ziel schneller erreicht. Das liegt nicht daran, dass ich nicht mehr Möglichkeiten habe, so ein Bild zu verändern, sondern dass es einfach besonders schwierig ist, wenn man ein Bild bearbeitet, wirklich auf das Wesentliche zu kommen. Nehmen wir jetzt mal irgendein Model auf so einem Titelblatt. Es ist wunderschön anzusehen, wunderschön belichtet und auch wunderbar dahergetöpfert. Allerdings fehlt diesen Mädchen meistens der markante Gesichtszug. Bilder, wo man mal, muss man mal beobachten, längere Zeit hinschaut, sieht man sofort, okay, da ist ein bisschen mehr unter der Fassade. Da sind so kleine markante Sachen, wie jetzt zum Beispiel ein Muttermal, was jetzt nicht ganz so brutal wegretuschiert worden ist. Oder es ist ein gewisser Glanz in den Augen, es ist etwas in der Haltung, vielleicht ist es auch eine Narbe. Im Endeffekt ist es allerdings so, dass diese Bildbearbeitung, je tiefer sie geht, immer mehr von der Person wegnimmt. Deshalb ist es einfach so, dass man, um ein gutes Bild bearbeiten zu können, meistens nur ganz kleine Arbeit macht, ganz sanft. Vor allen Dingen, wenn man mit Licht arbeitet. Licht und Schatten verändern so viel an der Person. Wenn jetzt einem wunderbar gut aussehenden Menschen eine markante Falte genommen wird und dann auch noch das Licht reinfällt und plötzlich ist dieser Schatten weg, dann fehlt ein ganzer Teil des Gesichtes und es sieht einfach nur aus, so als wäre es mit Seife gemacht worden, dieses Bild.
Also auf der einen Seite veränderst du die Wirklichkeit, um sie dann auf der anderen Seite wieder nachzuahmen.
Ja, das ist im Prinzip das Paradox dabei. Wenn man ein Bild zu sehr bearbeitet, dann ist es einfach auch nicht mehr schön. Der Mensch will trotzdem, er was schaffen will, auch immer etwas schaffen, was ihm selbst gleich ist. Selbst wenn es ihm überlegen ist, darf es ihm nicht so überlegen sein, dass er es niemals erreichen könnte. Ich sage mal, die Models auf den Titelbildern, so wunderbar sie auch aussehen, werden doch theoretisch möglich sein. Einfachstes Beispiel ist der Vergleich eben zwischen diesen Covergirls und dem normalen Bewerbungsfoto. Damit man auf einem Bewerbungsfoto gut aussieht, ist viel mehr Technik vonnöten zumeist als bei einem Modelfoto. Bei einem Modelfoto wird man bestimmt die ganze Zeit auch so herausgepinselt und wesentlich mehr als bei einem Bewerbungsfoto. Aber dass man auf einem Bewerbungsfoto richtig gut aussieht, muss gerade die Persönlichkeit zu tragen kommen und weniger die Äußerlichkeit. Die Persönlichkeit muss sich widerspiegeln im Aussehen. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, die man mit Bildbearbeitung nur sehr schwer hinkriegt.
Warum muss man den Aufwand überhaupt betreiben? Warum muss das Covergirl, warum darf das keine Falte haben?
Die natürliche Antwort wäre, es ist uns einfach so irgendwann indoktriniert worden. Es ist eine Entwicklung unserer Gesellschaft, aber damit macht man sich das viel zu einfach. Man hat jetzt die Möglichkeit dazu, ein perfektionistisches System von Ästhetik zu schaffen. Man kann mittlerweile in fast jeder Pose Menschen aufnehmen und sie danach gut aussehen lassen. Auch mit extremen Umständen. Es gibt natürlich immer wieder Bilder, die man nicht ändern kann. Aber es ist möglich. Und wenn es möglich ist, warum es dann nicht tun? Andere Frage ist, warum es dann tun? wenn man ein Foto ändert, ändert man im Prinzip ja wirklich die Wirklichkeit. Aber was sich niemals verändert, ist diese Person, die dahinter steht, die abgebildet wird. Wenn man jetzt, wie beim Bewerbungsfoto, die Persönlichkeit hervorkehrt, dann ist das eine Betonung der persönlichen Werte.
Also du siehst diesen Hang zum Perfektionismus, wobei es ja nicht wirklich Perfektionismus ist, denn es sind ja immer noch, wie du sagst, Fehler im Bild drin. Stehst du also nicht kritisch gegenüber?
Ich stehe halbkritisch gegenüber, weil diese übertriebene Art mittlerweile in der Werbung mit Photoshop zu hantieren, Dinge nachzurendern, so kreativ sie auch sein mögen, eines allerdings verschlüsseln, nämlich ganz wichtige, massive Probleme in Europa, dass wir wirklich gesundheitsmäßig und ernährungstechnisch weit hinter unserem bis jetzigen Fortschritt zurückstehen. Ich würde mal sagen, wenn wir in ernährungstechnisch genauso weit wären wie die Bildbearbeitung, dann hätten wir momentan nicht schon eine extreme Verfettung der Gesellschaft.
Das musst du jetzt mal genauer erklären.
Der Vergleich ist zwar hinkend, aber trotzdem trägt er sich immer noch. Wenn die Leute vor gut 60 Jahren als Kumpel in einem Kohlenschacht gearbeitet hat, dann hat dieser Mensch mittags oder abends, wenn er etwas gegessen hat, im Prinzip das gleiche Stück Schweinefleisch, soweit es das eben gab, gegessen und es wurde auf genau die gleiche Art zubereitet wie heute. Heute haben wir vielleicht modernere Herde und Pfannen und was weiß ich nicht alles. Aber modernere Verfahren haben wir immer noch nicht. Wir entdenken gerade in der Ernährungspolitik für uns erst das Dünsten als gesündeste Variante des Fleischgarmachens und als Nonplusultra. Und das ist relativ schwach, wenn man bedenkt, dass es 60 Jahre sind, wenn man bedenkt, wie klein Handys geschrumpft sind.
Aber was hat es mit der Bildbearbeitung zu tun? Wie kannst du dadurch, dass wir einfach alle fett sind, was ja korrekt ist, wie kannst du damit rechtfertigen, dass die Models auf den Bildern so extrem verändert werden?
Was ich daran kritisiere, ist eben, dass ich der Meinung bin, dass dieser Wahn in der Werbung auch von Problemen ablenkt. Mittlerweile gab es mehrere Kampagnen, dass es eben auch Models sich mal mit Narben gezeigt haben und eben nicht so perfekt. Und es gibt ja schon ewig lang diese Serie Trinkt mehr Milch, wo alle mit diesen Milchbärtchen rumlaufen, was nicht immer so optimal bei manchen Menschen aussieht, wie zum Beispiel bei Heidi Klum. Ich sage einfach, dass ich das als Problem dahingehend betrachte, dass es, wenn es mehr Menschen gäbe in den Werbungen, die nicht hundertprozentig nachgebessert wurden, dass es dann das mal wieder in den Fokus geraten würde. So schaut der Durchschnittsmensch, sag ich mal, durch die Gegend, hat hier ein schönes Plakat, hier hat er wunderbare Kinowerbung, dort läuft Werbung zwischen den irgendwelchen Spielfilmen oder so. Und alle Leute sind wunderbar aufbereitet. Wo bin dann denn ich? Ich stehe dann vorm Spiegel, wenn ich nicht gerade wirklich extrem sportlich bin, wenn ich nicht permanent draußen sein kann oder insgesamt auch ein bisschen ernährungstechnisch fit bin, dass ich weiß, dies darf ich essen, das darf ich essen, dann bin ich einfach mal nicht dieser Supermensch. Selbst wenn ich im Durchschnitt einen durchschnittlichen BMI habe, keinerlei Anzeichen von Herzinfarkten oder so in mir trage, dann ist es einfach so, dass ich einer Welt vorgeführt werde, die so nicht existent ist. Aber ich glaube, dass sie so existent ist, weil ich permanent davon beschallt werde. Es gibt doch im Prinzip keinerlei Möglichkeit, momentan den Fernseher einzuschalten und irgendwo zu sehen, wo nicht mit Sicherheit irgendeine schöne Verdünnungslinie draufgeschoben wurde.
Also auf der einen Seite bewunderst du, was in der Werbung möglich ist, aber auf der anderen Seite gefällt dir es eben nicht, dass die Wirklichkeit zu solch einem Grad verändert wird.
Exakt. Mein Ziel ist es, mit die Bildbearbeitung so gezielt einzusetzen, dass ich sag mal auch leicht untersetzte Menschen wunderbar darauf aussehen können. Ästhetik heißt ja nicht gleichzeitig auch dünn, meiner Ansicht nach.
In der Werbung gibt es ja tatsächlich in Teilen der Zeit den Trend, dass man eher zu normalen Menschen greift oder sogar zu richtig hässlichen Menschen greift und sie abbildet. Ist das nur ein kurzer Trend und wird es bald wieder zum Perfektionismus zurückgehen oder verändert sich wirklich bei der Bildbearbeitung die Denkweise? weg vom Perfektionismus.
Ich denke, es ist weniger der Blick der Bildbearbeiter als vielmehr insgesamt die Reaktion auf das, was die Zuschauer momentan haben. Wir sehen die ganze Zeit quasi diese wunderschön ausgeleuchteten Models, ich mag sie jetzt auch nicht zu sehr hinunterstufen, die aber insgesamt im Detail doch zu wenig bieten. Das haben wir jetzt oft genug gehabt. Es ist einfach der Blick, der hierbei geschult wird. Mit der Zeit achtet man mehr auf Details und auf diese wirklich wichtigen Dinge. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Gesicht einer älteren Dame hat, die ihr Leben lang gearbeitet hat, dann entdeckt man einfach auch viel mehr Tiefe. Ich habe in letzter Zeit viel Kampagnen gesehen, Altersheimkampagnen, wo Leute in diesen Seniorenresidenzen leben, Bilder aus deren Alltag, die dann in Schwarz-Weiß wunderbar in Szene gesetzt worden sind, wo Menschen mit Behinderung und Verstümmelung zum Teil richtig gut drauf aussehen, auch wenn das jetzt vielleicht in erster Linie als, sage ich mal, hässliche Menschen gelten. Es ist wirklich diese Besonderheit, die gerade die Menschen fasziniert. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es bloß jetzt ein Trend ist, der sich so schnell wieder verleben wird, sondern es wird einfach nur eine weitere Schiene sein. Die Marketingstrategen werden mit Sicherheit das für sich entdecken, dass hier eine weitere Linie aufgemacht werden muss. Eben in solchen Bereichen wie mit älteren Menschen oder jetzt mit Krankheiten. Besonders in letzter Zeit diese ganzen Wohlfahrtsorganisationen haben ja damit auch schon gepunktet. Also das wird sich nicht ausleben, genauso wie sich der Perfektionismus nicht ausleben muss.
Also reagiert die digitale Bildbearbeitung im Prinzip darauf, dass der normale Konsument eben vertrauter geworden ist mit der Verfälschung der Realität und es jetzt schon fast abstoßend findet?
Also viele Leute werden insgesamt natürlich mittlerweile nur noch den Kopf schütteln. Warum muss das ständig sein? Wieso? Ist es irgendwie eine Maßnahme, dass ich mich selbst schlecht fühlen muss, dass ich mich selbst hässlich fühlen muss? Oder warum geschieht das? Ich glaube, der Bedarf, insgesamt hübsche Menschen anzusehen, ist niemals gesättigt. Das ist ein typisches Revierverhalten, sage ich mal, vor allen Dingen Frauen untereinander gegenüber, weil sie mal sehen möchten, oh, wie sieht die denn aus, wie sieht das denn aus? Insgesamt, auf alle Menschen betrachtet, möchte ich aber sagen, dass es mit der Zeit jetzt dieser Wandel zu den hässlichen Menschen wirklich einfach nur eine Reaktion ist, weil es sich einfach überlebt hat.
Wohin entwickelt sich deiner Meinung nach die digitale Bildbearbeitung jetzt? Also wo wird sie in 15 Jahren sein? Jetzt haben wir schon die perfekten Models quasi abgearbeitet. Jetzt gehen wir an die normalen und die hässlichen. Wo kann es hingehen?
Ich glaube, dass ich erstens noch nicht abschätzen kann, wohin es in 15 Jahren geht, aber ich würde sagen, ich kann abschätzen, wohin es in den nächsten 5 Jahren geht. Mit der Zeit ist es so, dass Technik immer mehr begeistert, seien es jetzt Mediamarkt oder Saturn-Reklamen. Es ist einfach diese Mischung aus Menschen mit Technik. In letzter Zeit hat sich so eine Art, ich würde es mal New Age-Bewegung nennen, dass halt eben diese retrofuturistische Art und Weise sich weiterentwickelt. Soll heißen, dass Menschen jetzt mit futuristischen Maschinen dargestellt werden, die wunderbar aussehen und blitzen und alles. Ein bisschen Fantasy könnte man es eben nennen, nur halt eben auf alten Dingen basierend.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Werbung gesprochen, aber natürlich kommt die digitale Bildbearbeitung auch zu Hause zum Einsatz, also um Urlaubsfotos nachzubearbeiten und solche Sachen. Da stellt sich natürlich die Frage an dich, welche Programme und welche Zusatzhardware würdest du einem Amateur empfehlen?
Also ich würde natürlich in allererster Linie darauf pochen, dass er sich jetzt wirklich ins neue Adobe CS4 einarbeitet, selbst als Amateur kann man das, weil das einfach nicht nur fortgeschrittenes Tool ist, sondern auch gleichzeitig grundlegendes Tool, weil die Creative Suite 4 ineinander übergeht, fließend, und viele Dinge einfach so nicht mehr wegzudenken sind, die möglich sind, wie Adobe Lightroom. Und es gibt in dem Sinne keine wirklich vergleichbare Konkurrenz dazu. Was noch einstiegsfreudiger ist, ist Core Photo Paint. Wobei man hier natürlich sagen muss, dass es vom Aufbau her wahrscheinlich einstiegsfreundlicher ist, vom späteren Weiterbilden her schwieriger zu verstehen. Genau, dass beides einstiegsfreundlich ist, ist der PaintShop Pro. Wobei der PaintShop Pro insgesamt, sobald die Lernkurve zu stark ansteigt, überhaupt gar keine Alternativen mehr bietet. Was unbedingt dabei sein müsste, ist Irvenview zum einfachen Bearbeiten der Bilder anschauen, katalogisieren. Also bearbeiten in dem Sinne, dass man einfach die Größe verändert, dass man das Format ändert, weil das macht Irvenview schon gut und mehr soll das eigentlich auch gar nicht können. Obwohl ich nicht ganz davon überzeugt bin, ist das Open Source Tool GIMP auch nicht zu verachten. Vor allem im Bereich des Verzerrens und Wölbens ist das Tool wesentlich einstiegsfreundlicher als alle Profi-Tools. Wer ganz, ganz frisch anfängt, sollte auf jeden Fall auch mal in Microsoft Paint reinschauen. So lächerlich das klingt, die Pixelart, die man vor allen Dingen in Paint relativ gut nachvollziehen kann, weil man ja nicht mit wesentlich mehr arbeiten kann und das Editieren von Sprites oder sonstiges ist die Grundlage dafür, um zu verstehen, wie einzelne kleine Bildketten zusammen das Bild verändern können. Im Grunde ist es so, so wie die Comic-Kunst zur Kunst steht, so steht Microsoft Paint zu sonstigen Bildbearbeitungsmaschinen. Und das nicht nur karikativ.
Dann danke ich dir für das Gespräch. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Wie immer hoffe ich, dass es interessant und informativ war und bitte um entsprechendes Feedback auf bagdadsoftware.de. Den nächsten Podcast gibt es voraussichtlich Ende September und bis dahin wünsche ich viel Spaß beim digitalen Nachbearbeiten von Bildern.